Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Birte. Heute freue ich mich besonders, dass ich wieder eine Interviewpartnerin begrüßen darf, und zwar die liebe Sophia. Sophia ist Notfallsanitäterin, Heilpraktikerin und Network Marketing Professional. Sophia und ich haben uns, wie so manch andere auch, über die Tobias Beck Community kennengelernt und ja, haben uns darüber connected. Und ich freue mich sehr, Sophia, dass du heute da sein kannst. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, Sophia, ich habe es gerade schon gesagt, du bist Notfallsanitäterin, Heilpraktikerin und Network Marketing Professional. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das alles so zueinander passt.
Ich hatte nach dem Abitur direkt den Wunsch, was Greifbares zu machen. Und nach mehreren Praktika in der Tiermedizin mich dazu entschieden, dass ich das nicht aushalten kann, kranken Tieren auch unter den Umständen, wie sie manchmal gehalten werden, zu helfen. Und da purzelte mir ein Rettungswagen vor die Füße, der mir den Weg versperrt hat, wo ich mit dem Fahrrad nicht durch konnte. Und ich begann mich damit zu beschäftigen, ob das nicht was für mich wäre. Und tatsächlich bin ich direkt nach dem Abitur in die Ausbildung eingestiegen und dann nie wieder dort weggekommen aus diesem wunderbaren Beruf, der ganz viel geben kann, der aber auch wahnsinnig auslaugt, der ganz wenig Wertschätzung bietet in den Organisationen für die Mitarbeiter und der ein ganz hohes Maß an Self-Care erfordert, vom Mitarbeiter für sich einzustehen, was aber nicht als Handwerkzeug vom Arbeitgeber mitgegeben wird. Mhm. Und das ist der Grund, warum viele der Kollegen in der Sucht landen oder auch Kolleginnen. Die Kolleginnen hält es sowieso meistens nicht lange in dem Beruf, weil die Zeiten einfach familienfeindlich sind. Viele Schichten starten morgens um 6 oder 7. Da hat einfach noch keine Kita auf. Und wenn man kein intaktes soziales eigenes Netz hat, Familie, Großeltern, Au-pair, ist man da einfach sofort rausgedrängt ab dem Moment, wenn die Familienplanung anfängt. Und die da dabei bleiben, neben den Suchtfaktoren, sind eben dann auch schnell, naja, es kommt halt an die Grenzen. Es gibt keine großen Aufstiegsmöglichkeiten, auch nicht finanziell. Und es war fast kein Kollege, Kollegin mit dabei, der nicht noch irgendeinen Nebenjob machen musste, um über die Runden zu kommen. In einem Job, der ja teilweise 45 bis 48 Stunden die Woche hat und sich trotzdem eher im geringeren Preissegment befindet.
Ja.
Und das habe ich relativ schnell für mich erkannt, dass das so nicht laufen kann mit 100%, dass das nichts zu tun hat mit Gesundheit für mich. Und ich begann dann zu suchen, was ich machen könnte, habe relativ schnell reduziert dann auch auf 60, 70, 50%, je nachdem, und habe freiberuflich Tätigkeiten angeboten im Medizinsektor, aber auch die waren nicht gut bezahlt. Man konkurriert dann auf vielen Ebenen gegen das Ehrenamt, die dann Tätigkeiten für eine Wurst anbieten und sich eben auch nicht darüber finanzieren müssen. Und ich rutschte dann immer mehr in die Naturheilkunde. Ich hatte einen Arbeitgeber, der war angebunden an eine anthroposophische Klinik. Das war quasi unser Hauptkrankenhaus, wo wir Patienten hingebracht haben. Es hat mir gefallen, wie die mit Menschen umgegangen sind. Das war anders. In der herkömmlichen Medizin wird ein Patient oft als das betitelt, wie wir ihn bringen, also die Kopfplatzwunde in Raum 3. Das gab es in dem Haus nicht. Da war der Mensch ein Mensch. Das hat mich fasziniert, weil es auch nachts um 3 nicht anders war. Und ich begann mich immer mehr mit dem Thema alternative Heilverfahren auseinanderzusetzen. Fing dann viel an meinem Pferd auszuprobieren. Wie funktionieren denn Globuli? Was kommt bei Bachblüten raus? Oh, was passiert denn, wenn ich Blutegel ansetze? Und mein Erfahrungsschatz wurde total bereichert. Und ich habe gemerkt, dass ich da Lösungsansätze finden für Probleme, wo ich eben in der Mainstream-Medizin oft nicht weitergekommen bin. Es zog sich dann ein paar Jahre hin im Experimentieren. Ich wurde dann auch des Rettungsdienstes müde. Ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich ausgesetzt habe und gesagt habe, ich muss jetzt einfach mal verschnaufen. Es hat sich auch zu viel angehäuft an Einsätzen, die mir nicht gut getan haben, oder an kollegialem Miteinander. Und irgendwann fingen die Leute mich an zu fragen, haben gesagt, Mensch, du, jetzt machst du so lange schon Naturheilkunde und hast immer so gute Tipps für uns. Möchtest du das nicht irgendwie mal beruflich auch machen? Mach doch mal einen Heilpraktiker. Und dann habe ich mir gedacht, komm, eigentlich haben die ja recht, das mache ich. Und dann habe ich mich hingesetzt. Ich hatte damals schon auch meine kleine Tochter und habe mich autodidaktisch auf die Prüfung vorbereitet, habe die abgelegt, habe mir ein tolles Biofeedback-Gerät gekauft für Mensch und Tier und habe dann angefangen, das mit anzubieten und kam dort relativ schnell auch auf die Schiene der Supplementierung, dass ich auch für mich herausgefunden habe, es braucht einfach in unserer Zeit, egal ob Mensch, ob Tier, junger Mensch, alter Mensch, mittlerer Mensch, jeder hat seine Belastungen, es braucht in meinen Augen dieses dauerhafte Supplementieren.
Absolut, ja.
Habe mich da sehr auch reingefuchst in die orthomolekulare Medizin. Und dann ging es mit der Ehe leider bergab. Und ich merkte, das wird wohl nicht das Modell, wie man sich das wünschen würde, bis zum Ende des Lebens sein. Hm. Und stellte dann fest, mit einem Rentenbescheid, der 2019 ins Haus flatterte, nachdem mein Mann gesagt hatte, er möchte sich trennen, dass ich einen Rentenanspruch habe von 825 Euro waren es, glaube ich. Ich war natürlich diejenige, die zurückgesteckt hatte in Kinderbetreuung, das wollte ich auch. Aber da gingen mir dann die Ideen aus, weil zurück in den Schichtdienst mit 6 Uhr morgens beginnen, mit einem Mann, der auch viele Auslandsreisen hat und schlecht planbar ist, das war klar, das wird irgendwie schwierig. Und dann habe ich mich damals umgeguckt und habe gesagt, naja, was kann ich denn tun, um Passiveinkommen aufzubauen und nicht in der Altersarmut zu landen? Und Frauenaltersarmut ist einfach ein Riesenthema in Deutschland. Und dann habe ich mich umgeguckt, habe mich belesen, für eine Immobilie reichte das Grundkapital nicht, Patent fiel mir nichts ein, tolles Buch schreiben oder Lied singen, ist mir auch gerade kein Geistesblitz gekommen. Naja, und wenn man dann weiter recherchiert, dann stößt man automatisch irgendwann mal auf das Business des 21. Jahrhunderts, Network Marketing. Und ich habe mich damit beschäftigt, hatte natürlich auch meine Vorbehalte, Schneeballsystem, wenn es so einfach ist, warum macht es denn dann nicht jeder, kann das überhaupt seriös sein? Und habe mir auch da viel Zeit gelassen, mich mit dem System zu beschäftigen, habe Menschen gefragt, habe Businesspläne ausrechnen lassen von Leuten, die mathematisch was davon verstehen, bis ich mir sicher war, doch, das ist was Seriöses. Jetzt muss ich nur noch die Firma finden, die zu mir passt. Und dann habe ich Augen und Ohren und den Mund aufgemacht und habe mich noch eine Weile umgeschaut, bis ich die für mich passende Firma gefunden habe, wo ich mich investieren konnte mit null Risiko, null Startkapital, wo ich in meinem eigenen Tempo gehen kann, je nachdem, wie das Kind krank ist. Ich war zwischenzeitlich dann wieder im Rettungsdienst in einer Teilzeiteinstellung, die kompatibel war. Aber klar, das bringt ja kein Geld nach Hause. Also da sitzt du nicht im 5-Sterne-Hotel oder ist auf der Speisekarte das Teuerste, was es gibt. Ja, und dann habe ich mich da rein investiert und gestartet, habe mich committed für 3 Jahre richtig, richtig Vollgas zu geben. Okay. In dem Moment, es kam mir Corona zugute, muss ich sagen. Da musste ich nicht so viele Partys ausfallen lassen. Aber habe gesagt, ich baue das ganz konsequent auf. Und wenn es nach 3 Jahren nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann lege ich es ad acta, dann brauche ich eine neue Idee. Ja. Aber mein Plan ging auf.
Schön, klasse. Das heißt, du bist eigentlich aus deiner eigenen Überzeugung mit allem gestartet, was du gemacht hast? Oder gab es irgendwie jemanden, der dich auch inspiriert hat? Gab es jemanden, der dich auch immer wieder motiviert hat? Du sagtest vorhin, bevor du die Heilpraktika-Ausbildung gemacht hast, waren Freunde da, die gesagt haben, Mensch, mach doch was draus aus deinem Hobby, sage ich mal. War das auch später so, auch mit dem Network Marketing?
Ich habe eine ganz hohe intrinsische Motivation.
Okay.
Ich war wirklich jemand, der wüsste, ich muss was tun. Ich habe einen ganz großen Druck, dass ich was tun muss wegen der Altersarmut. Und das war mein Motor, zusammen damit es natürlich auch meinem Mann zeigen zu wollen, der schon gesagt hat, du brauchst nicht denken, weil ich hier der Gutverdiener war, ne? dass das jetzt Beruf Hausfrau oder wir haben ein Kind zusammen, dass das dich jetzt über die nächsten Jahre rettet. Da war er schon unfair gewesen. Auch im Wording hat er natürlich längst zurückgerudert. Aber das war noch so eine zweite Motivation zu sagen, du, dir zeig ich mal, wer der Großverdiener wird.
Naja, das ist aber gut, ne, dass du dich da selber so rausgeboxt hast und gar nicht so vom Außen das gebraucht hast. Von daher ist wahrscheinlich auch der Erfolg eben wirklich aus dir gekommen. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass du ja wahrscheinlich auch irgendwie noch was lernen musstest und der Weg, ich weiß es ja auch selber, so aus einem eher klassischen Beruf hin zu einem Network-Marketer ist ja doch auch nicht immer ganz geradlinig. Hat dich da jemand unterstützt? Wurdest du von deiner Partnerfirma unterstützt?
Also was mir schon mal geholfen hat, ist, dass ich ja keine reine Angestellte gewesen war, sondern ich habe schon immer auf Gewerbeschein oder freiberuflich eigene Leistungen angeboten. Das heißt, ich weiß, was es heißt, sich selbst zu führen, selber eine Buchhaltung zu machen, sich aktiv auf Leute zuzugehen, zu vernetzen. Denn letztendlich ist das, wovon wir alle in jedem Lebensbereich profitieren, ist eine gute Vernetzung. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der mir helfen kann, der was anbietet, der eine gute Tagesmutter hat, der mir das beste Restaurant empfehlen kann. Davon leben wir alle. Und das war ich schon immer. Also ich war schon immer jemand, der gern auf Leute zugegangen ist, der gern gereist ist, der sich für andere Sprachen interessiert. Und somit war das für mich, also hat sich das für mich nie fremd angefühlt im Network, dass ich Sachen empfehle, von denen ich überzeugt bin. Und von denen ich das Gefühl habe, es ist wie unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nicht darüber spreche, dass man das machen kann und dass das beste Produkt, was ich anbieten kann, aber eben das Business ist und nicht ein Produkt selber.
Ja.
Das fiel mir tatsächlich nie schwer. Und ich habe auch ein hohes Selbstwertgefühl, ein hohes Selbstbewusstsein, weil ich schon so viele Sachen gemacht habe. Und ich habe räudige Jobs gemacht, also Kellnern, Knochensteine verlegen, Lateinunterricht geben, andere Pferde bei Wind und Wetter irgendwie ausführen. Also das Portfolio, ich glaube, egal was du sagst, würde ich wahrscheinlich dazu sagen, ach, das habe ich auch mal 2-3 Monate gemacht. Ich weiß, was es wirklich heißt, hart zu arbeiten. Mhm. Und da war das nichts dagegen.
Ja, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Also diese ganzen Jobs, was man so alles macht, um überhaupt mal über die Runden zu kommen und klarzukommen und Gastro nachts und hier und da, da bin ich auch immer dabei gewesen. Ja, du hast dich jetzt entschieden, dass das dein Weg sein soll, das Network Marketing. Und arbeitest du nach wie vor im Rettungsdienst?
Tatsächlich arbeite ich nach wie vor noch 50% im Rettungsdienst. Das steckt für mich ganz viel Herzblut einfach immer noch dahinter. Ich mag die Arbeit. Ich mag das Unvorhersehbare. Du weißt ja nie bei Dienstantritt, gehst du als nächstes zum Obdachlosen, kommst du in die schickste Villa, welche Art des Portfolio. Du hast ja vom kleinsten bis zum ältesten Menschen alles. Du hast alle möglichen Verletzungserkrankungsmuster. Du weißt ja nie, auf was du dich einstellst. Das finde ich unglaublich spannend. Das ist durch nichts anderes fast zu ersetzen, muss man wirklich sagen. Bin auch Praxisanleiterin und ich habe so viel Zusatzqualifikationen auch erworben in den Jahren, wo ich denke oder auch merke, das wäre einfach schade, wenn jemand rausgeht, der dann nicht nur leitlinienkonformes Arbeiten mit sich bringt, sondern einfach auch ein Riesenbündel an Erfahrung.
Das ist also für meinen höchsten Respekt, also so einen Beruf zu machen. Ich stelle mir das wirklich auch sehr, sehr, ja, schwierig vor, in dem Sinne, dass man ja auch immer wieder mit diesen Schicksalen konfrontiert wird, ne? Schaffst du das da gut, Abstand davon zu halten oder habt ihr da Unterstützung?
Habe ich jetzt gerade aktuell nochmal die Finger auch drin. Also wir haben da noch relativ wenig, muss man sagen. In anderen Berufszweigen ist es ganz normal, dass du verpflichtende Supervisionen hast. Genau. Und dass das aufgearbeitet wird, das gibt's bei uns überhaupt gar nicht im Rettungsdienst. Also man kann sich initiativ das einfordern, ein kollegiales Gespräch, aber auch nicht überall. Also die Strukturen stehen nicht fest. Bei mir wäre das möglich in meinem Landkreis. Es wird noch ganz, ganz wenig gelebt. Und wir haben letztes Wochenende tatsächlich für den Bereich Hohenlohe, also ich arbeite in Heilbronn und in Hohenlohe, ein Gründungsbaustein gelegt, dass wir ausgebildet werden, um als Einsatzkräfte Nachsorge zu machen, quasi professionelle, kollegiale Gespräche anzubieten, die einfach niederschwellig sind. Da muss noch ganz viel getan werden in dem Bereich. Für mich selber, ich achte einfach drauf, dass ich zum einen sehr gut trainiert bin. Also ich mache sehr viel in der Simulation. Ich habe unglaublich viel Fortbildungsstunden, die mir nicht bezahlt werden, die ich mir aber Gott sei Dank jetzt leisten kann. Also sowohl, dass Simulationen teuer sind, wenn ich sie bezahle, wenn der Arbeitgeber mich nicht schickt, als aber natürlich auch die Zeit dafür zu haben. Es bringt mir ein großes Maß an Sicherheit zu wissen. Ich war jetzt 2 Tage in einem Kindersimulator und habe alle Notfälle hoch und runter einmal mit Dosierungen und Stressfaktoren gemacht, dann bin ich einfach im Einsatz auch gelassener und ruhiger. Und auch die Supplementierung hilft mir, muss ich ganz klar sagen. Also wenn du ein ausgeglichenes Nervenkostüm hast, weil du es einfach befütterst mit Adaptogenen, mit Heilpilzen, mit Vitamin B, das macht ja zum Glück was mit dem Körper, auch in Prävention.
Absolut.
Und dann eben natürlich auch da wieder die Netzwerke, das Gespräch suchen, sich austauschen. Selbstverständlich gibt es auch Ansätze, die mir immer mal wieder nachgehen, die ich jetzt nicht innerhalb von ein paar Stunden ad acta legen kann, wo mir das vielleicht ein paar Tage nochmal irgendwie nachgeht. Aber ich weiß dann, wie ich mit mir umgehe, dass ich einfach den Sport erhöhe, den Anteil nochmal an frischer Luft und die Art und Weise, wie ich das für mich aufarbeite. Da habe ich für mich meinen Weg gefunden. Aber auch da gilt es noch einfach ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja, das glaube ich. Also das ist ja schon, macht ja mit einem Menschen ja auch auf Dauer was, ne? Wenn man immer permanent auch wieder in diesem Stress ist und wenn man nicht selber eben wie du jetzt daran arbeitet, sich selbst zu regulieren durch Nahrungsergänzungsmittel, durch Sport, durch Weiterlernen ja auch, ne? Indem du immer wieder drin bist. Gab es denn für dich mal einen schweren Moment, wo du gesagt hast, das weiß ich nicht, ob ich das nochmal kann?
Ich hatte auf jeden Fall mal einen schweren Moment, also es war eine Kinderreanimation, ist natürlich schon mal an sich was, wo man sagt, das ist nicht das tägliche Brot. Aber die Schwierigkeit war gar nicht die Kinderreanimation an sich, sondern dass ich einfach einen untrainierten Kollegen mit dabei hatte, der erst ganz kurz auch im Job war und dass ich einfach das Gefühl hatte, es ist überhaupt gar nicht gut gelaufen und es lag überhaupt nicht mehr in meiner Hand, weil wenn du draußen nicht eine Teamleistung bringst, bringt mir mein Einzeltraining auch nicht viel, wenn der andere dann die Basismaßnahmen so nicht umsetzen kann, dass einfach ein Stress entsteht. Und in dem Moment, wenn es mir aus der Hand genommen wird und ich das dann nicht beeinflussen kann, das hat sehr an mir genagt, in was für einer Qualität wir teilweise auch da auftreten draußen, was das macht, dass wir so einen Personalmangel einfach auch haben, weil der Job einfach nicht gut bezahlt und gewertschätzt ist, dass du immer wieder frische Kollegen hast, die auch nur kurze Zeit bleiben, die auch manche nicht so einen hohen Eigenanspruch haben, weil sie gar nicht verstehen, wie wichtig das ist, was sie da draußen tun. Und da musste ich dann auch mal für eine Zeit lang rausgehen. Manchmal ist es aber auch gar nicht der super schwierige Einsatz, also jetzt schwer verletzt Kind. Es ist für viele Kollegen auch das Bore-out. Also mittlerweile ist es auch so, dass der Rettungsdienst ja in hohem Maße missbraucht wird als Hausarztersatz, als Ersatz für den ärztlichen Notdienst, wo die Leute gar nicht durchkommen über 116, 117, wo es heißt, wir brauchen 8 Stunden, bis jemand bei ihnen einen Hausbesuch macht. Dann haben die Leute den Eindruck, sie können das nicht aushalten. Und dann springt der Rettungsdienst ein, was in vielen Fällen natürlich einfach nicht richtig ist und auch nicht hilfreich. Und das bringt viele Kollegen auch an ihre Grenzen. Wenn du eine ganze Schicht hast, wo du nur rumfährst und Bedürfnisse abarbeitest, so nenne ich es mal. Für mich ist es auch kein Problem. Du, ich bin nur 50% da. Ich habe immer gute Laune. Ich freue mich über jeden, der mir da draußen über den Weg läuft. Aber wenn man das 100% macht, dann sieht das auch schon wieder anders aus, ne?
Absolut. Ne? Und ich finde, das ist schön, dass du das ansprichst. Ich finde, es ist einfach, das zeigt auch nochmal die Not, in der wir eigentlich in der Gesellschaft auch sind, ne? Dass die Menschen eigentlich ja jemanden brauchen, bei dem sie sich jetzt vielleicht in Anführungsstrichen auch ausheulen können oder wo sie einfach mit ihrem Problem hingehen können und in der Not einfach gar nicht wissen, was kann ich anderes machen, als jetzt die Rettung zu rufen, weil ich vielleicht einfach nicht dieses Umfeld habe, weil ich auch nicht aufgeklärt bin, woran ich mich wenden kann. Das ist einfach so. Und weil viele eben auch, ich glaube, auch in den Städten gerade auch so isoliert sind von anderen Menschen und für sich sind und ja, und da einfach keine Möglichkeit sehen. Und du hast das vorhin schön gesagt, dass du ja auch mit dem Heilpraktiker da nochmal versucht hast, auch anders die Menschen aufzufangen, ja. Eben nicht nur auch in dieser Klinik, in die du kamst eigentlich, wo du gemerkt hast, da ist eben nicht nur das ist die Schnittverletzung auf 3, sondern da ist immer ein Mensch dahinter. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand da anruft, ist ja auch ein Mensch dahinter, der Angst hat, der verletzt ist, der jemandem helfen möchte. Und das war ja für dich, wie ich das verstanden habe, auch so ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, ich will nicht nur das machen, ich will eben nicht nur in diesem Schema F arbeiten, wie das ja auch unsere klassisch aufgestellte Schulmedizin tut, sondern eben wirklich an den Menschen gehen. Ist das für dich nach wie vor ein Thema in der Heilpraktik auch zu arbeiten oder hast du das jetzt mehr in diesen Network-Bereich verlegt?
Ich habe das tatsächlich mehr in den Network-Bereich verlegt, weil der Heilpraktik ist eine ganz tolle Sache. Er ermöglicht es mir, ohne Zeitdruck zu arbeiten. Und die Leute, die ich annehme als Patienten, wissen auch, dass ich keine Konsile unter 2 Stunden mache. Alles andere macht einfach keinen Sinn, weil anteilig immer 50-60% das Gespräch ist, was den Menschen trägt und ihm Erkenntnisse bringt und nicht die Medikation oder die Supplementierung, die man im Nachgang aufschreibt. Ist natürlich unter Corona auch schwierig mit der Heilpraktiker-Tätigkeit. Also umso froher war ich, dass ich auch da wieder mich breit aufgestellt habe. Ich sage immer, auf vielen Beinen steht sich's einfach besser und du weißt nie, warum oder wie mal eins wegknicken kann. Tatsächlich dieses Thema Einsamkeit, Netzwerk, Isolation ist ein Riesenthema in unserer Zeit. Ich sehe auch einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Mhm. Wenn ich in Heilbronn im verdichteten Stadtgebiet fahre, ist es oft so, dass Menschen ganz alleine sind, entfremdet sind, gar keine Familie haben. Familie wohnt ganz woanders, ist auch nicht erreichbar. Wenn ich in Hohenlohe auf dem Land bin, ist oft schon irgendwie Vater, Mutter, Onkel, keine Ahnung, wer da die Türe aufmacht und viel mehr Familienverbund noch auf dem Land da, der auch ein Stück weit was mitträgt und mitstemmt. Mhm. Und ich habe auch im Network wiederum Frauen, die einfach, wie zum Beispiel in meinem Fall durch Trennung, Scheidung, rausfallen aus dem Konstrukt.
Ja.
Oder eben einfach so, wenn das Arbeitsleben sich aus irgendeinem Grund dem Ende zuneigt. Viele definieren sich ja überstark auch durch den Faktor Arbeit, was ich wunderbar verstehen kann. Arbeit ist einfach totale Wertschätzung, wenn man eine gute Arbeit macht und man kriegt immer seinen Lohn dafür. Das ist etwas unglaublich Tolles für Menschen. Aber auch da, je nachdem, in was für einem Beruf man ist, werden manche doch einfach eher aussortiert, wenn sie dann älter werden, rausgedrängt, rausgemobbt teilweise auch. Und auch diesen Menschen kann man im Network Marketing wieder eine soziale Struktur geben. Ich habe Leute mit dabei, denen geht es überhaupt nicht um Geld. Denen geht es um Community. Die lieben das, dass wir ab und zu Treffen haben, da sitzen, über was auch immer plaudern. Und die sind aufgefangen dann über so eine Struktur auch.
Absolut.
Und Vereine.
Die Gemeinschaft.
Also früher war es vielleicht auch eher genau der klassische Verein, wo der Mensch hingegangen ist. Also hier bei uns ist unglaublich viel kaputt gegangen, auch unter Corona. Ich glaube, also ich würde mal sagen, maximal 2/3, eher weniger der Vereine hat überlebt.
Ja, Wahnsinn.
Das lagen ja alle überschwunden, ne, in den Strukturen und dass sie sich nicht halten können. Demnächst macht der Skiclub, wo ich angegliedert war, die findet sich auch kein Kassierer, niemand mehr, der die Arbeit machen will.
Ja, es ist total schwierig. Ich bin da auch sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Wir haben natürlich hier in der Stadt München wahnsinnig viele Vereine, aber es ist auch vom Modell her so schwer geworden, es in diesen klassischen Alltag reinzupacken. Die Kinder sind heute viel länger in der Schule, die sind in der Betreuung nach der Schule. Jeder hat einen anderen Tagesablauf. Ich erinnere mich dran, bei uns war es früher, wir sind um 1 nach Hause gekommen und dann ist man halt zur Musikschule gegangen oder in Turnverein oder man hat was gemacht. Und hier, ja, wann kommen die nach Hause? Um 16, 17 Uhr. Dann hat auch, muss man als Eltern oft irgendwie fahren, man muss Taxi spielen, die Kinder irgendwo hinbringen. Und ich glaube, am Land ist das natürlich noch viel schwieriger, weil die Entfernungen viel weiter sind. Und diese Struktur, klassisch Vereinsstruktur, passt sich unserem heutigen Gesellschaftsbild, finde ich, nicht mehr an. Ja, ich bin in den USA ja auch zur Schule gegangen und das war schon praktisch, dass man alles an der Schule hatte. Man hatte den Sport an der Schule, man hatte einen Kochkurs an der Schule. Es war alles gesammelt da, niemand musste irgendwo hingebracht werden und dann um 17 Uhr war halt für alle Feierabend. Es ist ein Riesenthema, aber genau deswegen suchen die Menschen eben, gerade die Erwachsenen, es ging jetzt eben um Kinder mehr, aber auch für Erwachsene, klar, nach Gemeinschaft. Und das ist ja genau immer wieder dieses Thema. Und das finden viele, und das weiß ich ja auch aus meiner eigenen Tätigkeit, eben auch im Network Marketing. Und das ist so schön, dass man da erstens für sich eben was erarbeiten kann und zweitens auch mit Gleichgesinnten zusammen ist, ne? Und man kann helfen, wenn man möchte. Das ist toll, ja.
Ich hatte ein interessantes Gespräch in der Skigondel jetzt im letzten Urlaub, wo ich übrigens auch wieder die einzige alleinerziehende oder alleinreisende Frau mit Kind war in einem ganz tollen Hotel in Österreich. Das konnten sich sonst nur Familien leisten, wo auch immer er eigentlich den tollen Job hatte. Ja. Oder ganze Familien aufgetaucht sind, wo es dann vielleicht auch die Großeltern gezahlt haben, auch spannend zu sehen. Ne? Und du stehst allein und denkst dir, ah ja, die ganzen anderen können das jetzt wohl nicht stemmen. So was Tolles sich irgendwie zu leisten. Und in der Skigondel habe ich mich mit einer Lehrerin unterhalten und habe sie dann gefragt, wie sie das denn so wahrnimmt, wie für sie denn die Arbeit mit den Kindern ist. Und dann sagte sie, es hat sich sehr gewandelt. Sie hat mittlerweile in Grundschule, wo du früher vielleicht mal ein auffälliges Kind hattest in der Klasse, sind es jetzt 11, die dann mit Schulbegleitung, mit Ergo, mit ADHS, mit wirklich erhöhten Bedürfnissen, die gesehen werden müssen, begleitet werden. Und als ich sie gefragt habe, woran sie glaubt, dass das liegt, sagte sie auch, mir ist eben aufgefallen, dass die Kinder kaum noch in Vereine gehen und außerhalb der Schule so richtig gefördert werden. Also das fehlt vielen.
Ja, es fehlt einfach dieses positive Miteinander. Die Schule ist ja auch immer so ein gewisser Druckfaktor, finde ich. Und ne, dann einfach so rauszugehen und zu sagen, hey, mein Sohn zum Beispiel spielt wahnsinnig gern Fußball. Der ist auch schon seit Ewigkeiten im Fußballverein und ich sehe einfach, wie gut ihm das tut. Ja, der auch als Teenager jetzt, der geht raus, der hat seine Jungs und der hat den Platz zwei Straßen weiter. Aber das haben eben nicht alle Kinder. Und wie du sagst, also gerade wenn dann die Vereine auch noch wegfallen, ist es schwierig. Ja.
Oder eben du hast einfach wieder Eltern und soziale Strukturen, die es nicht leisten können. Also die Kinder können oft gut Sport oder vielleicht auch Musik oder sowas machen, Orchesterauftritte, wo ein Elternteil sich bereit erklärt, die ganzen Fahrten zu machen. Das sind aber oft wiederum auch welche, die sich dann so extrem zurücknehmen und dann nichts anderes machen, als für das Kind da sein, es rumfahren, die Kindergeburtstage ausrichten und selber dabei irgendwo verloren gehen. Und wenn es dann eben so ist, dass die Kinder dann mal außer Haus sind und derjenige dann nicht mehr so gebraucht wird, dann kommt halt für viele auch ein Loch, ne? Dass ihnen klar wird, Mensch, wo stehe ich? Was habe ich denn eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und es ist für viele auch ganz bitter. Und wenn es dann zusammenkommt mit Trennung und alles bricht auseinander, die bisherige Struktur greift gar nicht mehr, die Partnerschaft geht kaputt, wir haben doch mittlerweile Statistiken, wo wir wissen, spätestens in jeder vierten festen Beziehung, Ehe, ist einer, der fremd geht, wo dann auch häufig das der Punkt ist, wo es dann wirklich so aufs Tablett gebracht wird, ach so, ja, jetzt, wo die Kinder weg sind, wollte ich sagen, ich bin es dann auch. Ja, das trifft viele richtig kalt.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil das ist ja genau der Bereich, in dem ich arbeite, oder ich habe ja jetzt meine Coaching-Ausbildung fast fertig. Und ich betreue eben oder begleite Frauen ab 40, die eben in diese zweite Lebenshälfte starten und die oft gar nicht wissen, eben vielleicht nach den Kindern, es muss ja gar nicht so schlimm sein, dass der Mann auch noch weg ist, aber die ganz vergessen haben, dass sie selber mal Träume hatten und die auch vergessen haben, was sie können und wer sie sind und dass sie schon wer sind. Ja, ich habe neulich so ein cooles Video von dem Gary Vaynerchuk gesehen, da sagte, du bist ja schon wer, du musst nicht jemand werden, du bist ja schon wer, und dass man sich darauf wieder zurückbesinnt. Und da unterstreiche ich sofort, gibt eben auch das Network Marketing, auch wenn es so oft belächelt wird, den Menschen einfach eine Perspektive und auch eine Wertschätzung, dass sie eben ja auch etwas können, was sie natürlich immer konnten vielleicht, aber was einfach irgendwo ein bisschen verschütt gegangen ist in den Jahren davor. Weil Mama sein und so ist nicht ganz so hoch angesehen in der Gesellschaft wie Manager. Ist leider so. Ja. Du hast den Schritt gewagt ins Network Marketing, trotz den ganzen negativen Dingen, die man ja immer wieder hört. Ging mir ja genauso. Was hat sich denn in deinem Leben positiv verändert, seitdem du das machst? Du hast eben schon vom Hotel Ski, von der Skigondel gesprochen. Da ist ja schon was passiert, oder?
Also zum einen ist es natürlich ganz klar der finanzielle Background in einer Art und Weise, wie ich ihn nie hatte und nie kennengelernt habe, der zunächst einfach mal ein Gefühl von Sicherheit und aber auch von Wahlfreiheit bringt. Wenn Leute sagen, Geld ist nicht wichtig, muss ich sagen, das stimmt so nicht. Das merkst du spätestens in dem Moment, wenn du es nicht hast. Ja. Und ich habe viele Jahre zu denen gehört, die extrem haben rechnen müssen, wo man gehofft hat, mein Gott, hoffentlich hält das Auto jetzt nochmal. Jetzt habe ich so viel Geld reingesteckt, nochmal die alte Karre zu reparieren. Bitte lass die nochmal irgendwie 2 Monate fahren, dass ich überhaupt zu meinem Arbeitsplatz komme. Ja, und dieses 5-mal irgendwie nochmal den Pfennig umdrehen, sich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Es erzieht auf der einen Seite. Ich bin ein Stück weit auch froh, dass ich diese Seite auch kennengelernt habe, dass man sehr genau rechnen und schauen muss. Aber es ist so unglaublich erleichternd, wenn das wegfällt. Und wenn ich jetzt merke, wie viel Gedankenkapazität ich auch habe, mir auszumalen, was ich gern machen möchte, meine vergrabenen Träume rauszuholen, auf mein Vision Board zu hängen. Jetzt ist eher die Schule der limitierende Faktor, zu sagen, Mensch, wann kann ich Sachen umsetzen und wie kann ich meine Tochter da auch mitnehmen? Ja. Das ist schon was ganz Tolles, weil viele meiner Gedanken sich in so einer Angstschleife immer wieder gedreht haben. Was wäre, wenn? Was ist, wenn mein Pferd eine Operation braucht? Was ist, wenn mein Arbeitsplatz wegfällt? Wenn mein Zeitvertrag wieder ausläuft? Es war so viel gebundene Zeit, und es macht ja nichts Gutes mit einem, wenn man in so einer Ressourcenarmut sich bewegt. Das ist einfach nicht gesund für den Geist. Ne? Und da bin ich raus. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür.
Das glaube ich.
Da reden wir nicht davon, dass du tolle Produkte kennenlernst, tolle Menschen in dein Netzwerk ziehst, mit Menschen zusammenarbeitest, die du dir aussuchen kannst in deinem Team, wo ein ganz anderer Spirit entsteht und wo einfach der oder die erfolgreich werden kann, der sich engagiert, weil Network Marketing bezahlt ja wirklich schon auch nach Leistung. Ne? Ja. Das ist nicht wie meine Nase gefällt jemandem, dann schaffe ich die Beförderung, oder sie gefällt nicht, dann kann ich 10 Jahre in dem Betrieb sein und werde immer noch meine Position nicht verlassen. Das gefällt mir unglaublich gut, diese Fairness, die auch hinter diesem System steckt. Und das Reisen, wenn man die Firmenreisen, Incentives wahrnimmt, das ist auch was, was ich schon immer sehr gemocht habe. Ne?
Oh ja, das ist
ein Firmen-Event in Prag. Prag ist einfach wunderschön. Also diesen ganzen Mehrwert, den man drumherum mitnimmt, das ist toll.
Ja, das hast du von deinem anderen Arbeitgeber wahrscheinlich noch nicht so mitbekommen, oder?
Nein, es gibt nicht mal einen Mitarbeiter des Monats oder einen Mitarbeiter des Monats Parkplatz. Ich hatte eine lustige Situation in der Landesschule, als man sich Gedanken darüber machte, wie man Gesundheit ein bisschen besser einbringen kann in die Ausbildung, und beschlossen hatte dann, dass zum Beispiel die Schüler verpflichtend ins Sportstudio gehen müssen, glaube ich, mindestens einmal die Woche ins CrossFit in dem Fall. Und ja, und dass es ja auch wichtig ist und gesunde Ernährung. Und während wir da saßen, wurden dann Brezeln und Kaffee aufgetischt. Ne?
Das ist,
Und da werde ich dann oft nicht so dafür geliebt. Wir haben mich auch gestreckt und gesagt, es ist super, wie wir uns hier über Gesundheit unterhalten. Wir sind ja jetzt auch Praxisanleiter und Menschen, die es vorleben sollen. Aber wenn ich mich jetzt hier umgucke, sehe ich jetzt nicht Gesundheit. Ja? Gesundheit wäre jetzt irgendwie frisches Obst, gutes Wasser und richtig moderierte Bewegung vielleicht auch in den Pausen. Das ist immer so ganz betroffene Stille. Am nächsten Tag stand dann Obst da.
Ja, das ist, ja, es ist immer so ein bisschen, die Amis sagen two-faced, ne? Immer so 2 Seiten der Medaille. Also einmal den alten Stiefel wahren und dann aber doch innovativ sein wollen, und man muss irgendwie vielleicht da mal ein bisschen stringenter sein.
Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder das, was mir gefällt im Network, zu sagen, ich lebe was vor, ich zeige den Leuten, dass etwas funktioniert und ausschließlich von ihnen selber abhängt. Weil wenn jemand nicht erfolgreich wird, ist es ja in der Regel nicht die Company, weil die Company macht ja ihre Zahlen von so und so viel Prozent Wachstum oder wie auch immer. Und wenn ein Einzelner das nicht hinkriegt, dann kann es nicht die Company sein. Dann sind es die Fähigkeiten, die Art und Weise oder das Entwicklungspotenzial, was jemand noch ausschöpfen darf, dafür, dass er auch einfach einen total guten Weg gehen kann. Und wir hatten gestern erst ein Leaders Day, wo eben wirklich von der 22-Jährigen bis, was weiß ich, Ü60 Menschen mit dabei waren, die gewertschätzt, geehrt wurden für ihre Leistung, für ihr Vorangehen. Und da hast du wieder gesehen, wie groß das Portfolio ist an Menschen, die sich da auf den Weg machen.
Ja, es ist absolut für jeden was eben, ne? Und das ist für jeden was, genau. Also ich kann es nicht anders sagen. Also da kann man eben als Young Generation, wie es bei uns heißt, einsteigen. Oder man kann das eben auch als Omi noch machen. Es gibt da erfolgreiche 80-Jährige, die mehr Kohle machen, als sie je in ihrem ganzen Leben gemacht haben und die einfach aufblühen, weil sie wieder eine tolle Community haben und Dinge eben erleben, die sie noch nie erlebt haben. Ja, es ist einfach für jeden was, finde ich auch. Was möchtest du denn noch erreichen? Was sind deine Ziele?
Ich möchte mich schon gesellschaftlich zurück investieren. Ich hatte die Jahre davor weder finanziell noch zeitlich die Möglichkeit, an die Gesellschaft groß was zurückzugeben. Ich habe das natürlich gerechtfertigt, auch über meinen Beruf ein Stück weit, dass ich sagte, wir haben ja eh schon über Zeit und sind schlecht bezahlt. Das ist ja schon fast ein halbes Ehrenamt. Ja. Aber ich habe jetzt natürlich ganz andere finanzielle Möglichkeiten zu spenden, in Gesundheitsprojekte zu reinvestieren und einfach sowohl mit Geld als auch mit Zeit da zu helfen, wo es nötig ist. Ich kann es jetzt nur so schwammig sagen, ich habe mich nicht auf einen bestimmten Bereich festgelegt. Es ist schon irgendwas mit Gesundheit zu tun haben, ob das Thema Sternenkinder ist, ob es der ältere hilfsbedürftige Mensch ist oder auch spezielle Krankheitsgruppen. Das kann ich dir tatsächlich noch gar nicht genau sagen. Ich habe aber in meinem Leben gelernt, dass einem oft was vor die Füße fällt, wenn man sagt, jetzt bin ich bereit dafür, habe Zeit und Kapazität, dass sich genau das dann auch ergibt, dass Menschen auf einen zukommen und sagen, du, kannst du da helfen, kannst du hier unterstützen? Und das kann ich dann auch. Und das hätte ich früher nicht können. Also ich hatte eine Situation, als ich noch relativ am Anfang stand, da war bei uns so ein Sale-Monat im August und ich hatte meine erste wirklich ordentliche Provision und habe dann auch gesagt, ja, natürlich spende ich einen Teil davon. Und bedingt durch den Rettungsdiensteinsatz hatte ich mich beschäftigt mit dem Thema Sternenkinder, also Kinder, die entweder tot geboren werden oder relativ kurz nach der Geburt versterben, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht lebensfähig sind. Und da ist ein ganz hohes Leidensthema, weil die Eltern sehr alleine auch danach oft dastehen. Die Leute trauen sich nicht nachzufragen, wechseln eher die Straßenseite, als dass sie darüber ins Gespräch gehen, aus Unsicherheit, aus Angst, ob sie was sagen dürfen sollen, wie auch immer. Und ich glaube, es verursacht eine ganz große Einsamkeit und Isolation auch bei den Betroffenen. Und dann habe ich eine Organisation ausgesucht, die sich da kümmert und einbringt und habe denen einen Betrag gespendet. Also waren keine 1.000 Euro, es waren irgendwas drunter. Und ich bekam einen persönlichen Anruf, wo mir gedankt wurde und die Person sagte, das sei die höchste Spende, die sie jemals bekommen haben. Sie möchte sich persönlich bedanken, wo mir die Kinnlade runterfiel. Und ich dachte, so eine tolle Arbeit, die da gemacht wird, das ist doch nicht möglich. Also wenn so wenig Geld da schon zu einem Anruf führt, was kann man denn sonst noch bewegen in der Welt? Mich unglaublich fasziniert und berührt gleichzeitig.
Ja, toll, ja. Das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage schon. Gibt's was du den Menschen oder auch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Irgendein Learning, was du auch gemacht hast vielleicht in den letzten Jahren? Oder was dir auf der Seele brennt, sagen wir es mal so?
Ja, ich glaube, dass es niemals zu spät ist, für seine Träume und Überzeugungen loszugehen. Das ist was in unserer Gesellschaft nicht so sehr gelehrt wird. Das ist ja eher immer noch so dieses, sei brav und arbeite für dich selber und mach dein Ding und sei nicht groß auffällig. Ich glaube, dass wir da in einer Zeit des Wandels stehen und dieser klare Aufruf, hör mal in dich rein, was würdest du denn gerne machen, wenn du es könntest, wenn du die Zeit dazu hättest, wenn du die finanziellen Möglichkeiten dazu hättest und die persönlichen Ressourcen, mach dir da wirklich dein Vision Board, nennen wir ja das, genau. Mach dir da Bilder dazu, horch in dich rein und dann geh los und schau, wie du genau das umsetzen kannst. Weil wenn ich eins sehe, natürlich über diesen Beruf Notfallsanitäter, dann einfach auch, wie schnell Leben vorbei sein kann. Auch wenn du das nicht denkst. Ne? Es muss ja nicht die lange auszehrende Krankheit sein. Es kann der Ziegelstein sein, der dir auf den Kopf fällt. Und dann ist es vorbei.
Ja.
Deswegen.
Liebe dein Leben.
Genau.
Super. Sophia, ich danke dir für das schöne Interview und für deine Offenheit. Ich habe zum Abschluss noch drei ganz kurze Fragen. Die erste ist, was ist dein Lieblingsessen?
Oh, Pasta, würde ich ganz spontan sagen. Okay. Pasta ist für mich für die Seele.
Die heißgeliebte Pasta.
Die heißt noch mit Brokkoli. Brokkoli liebe ich auch sehr, aber ja, Pasta ist auch. Schwer.
Das ist eines der wenigen Gemüse, die beide meine Kinder essen.
Die auch immer geht. Brokkoli und Zucchini geht immer.
Ja, das stimmt. Super. Und zweite Frage, was machst du jetzt im Anschluss an unser Interview?
Und jetzt werde ich tatsächlich eine Runde spazieren gehen. Ich war heute noch nicht draußen, habe ja auch Büro gemacht, habe eine neue Partnerin eingeschrieben und jetzt brauche ich einfach mal eine Prise Schnee im Gesicht. Bei uns schneit es nämlich.
Ja, okay, bei uns glaube ich nicht, aber mal gucken. Schön. Und die letzte Frage, die ich habe, ist, hast du für dich für dieses Jahr, hast du dir irgendwas Spezielles vorgenommen noch?
Tatsächlich bin ich nicht so ein super toller Mega-Planer. Ich bin eher jemand, der so rumpurzelt, ein In-Time-Typ, sagt man im NLP. Ich lasse Dinge gerne auf mich zukommen und tatsächlich das Riesending könnte ich nicht sagen, was ich mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen habe.
Ja, da wünsche ich dir aber, dass irgendwas ganz speziell Tolles passiert auf jeden Fall. Lass dich überraschen. Schön. Ich danke dir, Sophia, für das Interview. Ich danke dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, fürs Zuhören und Einschalten beim Way to Wellness. Freue mich natürlich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und wie immer auch über deine Bewertung in Apple Podcasts, Spotify und Co. Gerne 5 Sterne und ja, also ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag.